Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich schon so, dass permanent Angst überall in aller Munde ist. Jeder weiß auch irgendwie, was Angst meint. Jeder hat schon mal Angst gehabt. Gleichwohl ist es auf der anderen Seite ganz schwierig, den Begriff, das Phänomen genauer zu beschreiben. Gleichwohl würde ich schon vermuten, dass gerade so die Zeit der letzten 5, 6, 7, 8 Jahre sowas wie eine Angstkonjunktur zu beobachten ist. Wir haben Angst davor, den Job zu verlieren, wir haben Angst vor Terrorismus, wir haben Angst vor der Schweinegrippe, wir haben Angst vor der Finanzkrise, wir haben Angst davor, dass wir vielleicht Angst bekommen könnten und deswegen noch mehr Angst bekommen. Also Angst ist schon ein Begriff, der unsere Gesellschaft untergründig emotional bestimmt.
Vielleicht ja auch durch die Art der Benutzung, also wie Angst sozusagen eingesetzt wird, und deswegen wollte ich da gleich nochmal nachhaken. Ich habe gestern so ein bisschen nachgedacht über die einzelnen Felder, die du auch gerade beschrieben hast. Wovor haben wir eigentlich im Alltag Angst? Ja, ich nehme jetzt mal die Schweinegrippe beispielsweise. Da gibt es ja doch aber ziemlich konkrete Szenarien, und nach meinem bisherigen Verständnis hieß Angst immer etwas, was ich eher mit einem dunklen Wald assoziiere, also wo nur Schemen, wo nichts Konkretes da ist. Jetzt habe ich aber konkrete Schweinegrippe-Szenarien. Habe ich da wirklich Angst davor, oder was ist das dann aus deiner Sicht?
Also im Englischen würde man ja wahrscheinlich unterscheiden zwischen Anxiety und Fear. Und bei uns hat sich Angst als Begriff durchgesetzt. Gleichwohl müsste man wahrscheinlich eher unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Und Furcht ist das konkrete Szenario, und Angst ist eher das allgemeine Lebensgefühl vielleicht. Also, wenn ich mich mit meinen eigenen Sachen beschäftige, ich untersuche Angst oder Furcht in der Populärkultur, dann wäre eine meiner Thesen halt, dass wenn man sich Horrorfilme oder Thriller oder gewisse Fernsehserien anguckt, dass die es halt ermöglichen, abstrakte Ängste in konkrete Furchtszenarien zu übersetzen. Dass da sozusagen ein Umbruch stattfindet, dass man ein Narrativ geboten bekommt und dann Geschichten hat, die dieses allgemeine, diffuse Gefühl der Verunsicherung, der Bedrohung in konkretere Figuren, Geschichten, Narrative übersetzt.
Für die Untersuchung, die jetzt sozusagen dieser Tage läuft, ist es ja aus meiner Sicht so eine Art Annäherung. Zu welchem Zweck? Also was verbindest du jetzt eigentlich mit dieser Mitarbeit? Was könnte denn dabei rauskommen an Zugewinn, an, also nicht nur natürlich jetzt beim Panel, sondern generell auch bei der interdisziplinären Arbeit im DFG-Projekt?
Ich habe schon so ein bisschen zumindest den Anspruch, dass Kulturwissenschaften in einer gewissen Weise eine Orientierungsarbeit für die Gesellschaft verrichten, dass wir halt auf Probleme aufmerksam machen, dass wir für bestimmte Zusammenhänge sensibilisieren und auch durchaus ein bisschen Orientierungswissen herstellen, bereitstellen. Und dann wäre unsere Arbeit in dem Angstnetzwerk die Frage zu beantworten, ein Stück weit zumindest, inwiefern unsere Gesellschaft durch Angst strukturiert ist, wie Politik über Angst funktioniert, wie Ökonomie über Angst funktioniert. Die Schweinegrippe ist ein gutes Beispiel. Da sind Millionen verdient worden damit, dass uns irgendwie erzählt worden ist, dass wir Angst vor der Schweinegrippe haben sollen. Anderes Beispiel, ich habe gestern noch im Fernsehen gesehen, ein Werbespot der forschenden Pharmaindustrie, ein junger Mann mit Hodenkrebs, der dann mit großen Augen in die Kamera guckt und sagt, ich hatte Hodenkrebs, mir wurde geholfen. Und wir haben direkt diese Botschaft, Pharmaindustrie ist gut, Pharmaindustrie hilft den Menschen, wir müssen die Pharmaindustrie unterstützen. Und dass da natürlich ein riesiges ökonomisches Interesse hintersteht, das fällt dabei dann natürlich völlig raus. Also sprich, man kann über Angst Menschen steuern. Oder zumindest in einer gewissen Weise beeinflusst. Man kann Zustimmung erzeugen, man kann Ablehnung erzeugen, man kann auf einer ganz sublimen Art und Weise bestimmte politische oder ökonomische Effekte herbeiführen. Und das finde ich halt schon wichtig für uns als Wissenschaftler, auch da ein bisschen sozusagen nicht irgendwie im Elfenbeinturm zu sitzen, sondern in der Gesellschaft, soweit es uns möglich ist, zumindest mitzusprechen.
Jetzt wollen wir ja nicht vorwegnehmen, was heute Abend passiert im Löwengebäude der Uni hier. Die einzelnen Themen und Vorträge, das können Sie sicher, wenn Sie Lust und Zeit haben, dann selbst nochmal anhören. Ich würde aber ganz gern den Spieß nochmal vollkommen umdrehen und Moment weggehen von diesen ganz konkreten Nutzungsszenarien von Angst hin zu einer Frage, die mich dabei bewegt, im Sinne eines durchstrukturierten Lebens, in dem wir uns befinden. Also es gibt quasi fast ausschließlich nur noch zweckmäßige Szenarien, was ja in der Menschheitsgeschichte und wenn wir mal von den Menschen weggehen, logischerweise quasi überall eigentlich vorhanden ist, nämlich ein vollkommen offenes Szenario, in dem Angst ja eine ganz andere Rolle spielt. Mit anderen Worten, die Frage, für mich ist das eigentlich was Attraktives, Angst. auch Angst zu haben, weil es eigentlich so eine Art Tür ist zu diesem fast schon vergessen geglaubten Moment von nicht strukturiert. Wie viel Angst brauchen wir denn aus deiner Sicht?
Evolutionsbiologen würden sagen, wir brauchen Angst, um im Wettstreit um die Futtertöpfe stärker zu werden. In unserer Gesellschaft heute, also wenn man postmodern das Ganze ein bisschen betrachtet, wir sind umgeben von Simulakren, Medien überall. Wir haben kaum noch den Durchgriff auf das in Anführungsstrichen wirkliche Leben. Und es gibt, glaube ich, schon eine ganze Menge von Leuten, die sich von solchen Phänomenen wie halt Angst, Körperlichkeit, vielleicht auch Sexualität versprechen, dass man da nochmal zum Authentischen durchstoßen könnte. Meine These wäre, dass das immer alles schon medial gebrochen ist, dass wir auch in unserer Körperlichkeit, in der Art und Weise, wie wir Angst haben, immer schon medial durchstrukturiert sind. Und wir wissen, wovor wir Angst haben. Wir wissen, wie wir Angst haben sollen, wie wir sie ausdrücken sollen, natürlich zum Teil auch durch die Medien, durch Filme. Gleichwohl hängt in der Angst immer dieses Versprechen drin, nochmal jenseits aller Kultur, jenseits aller planhaften Strukturen zum Eigentlichen durchzustoßen. Ne? Das sind diese ganzen Dinge natürlich auch, wenn jemand aus dem Flugzeug springt, wenn jemand auf den Berg steigt, letztendlich sowas, wie man es pathetisch sagen würde, säkulare Erlösungspraktiken. Ne? Also das Versprechen darauf, mit sich selbst ins Reine zu kommen, jenseits aller kulturellen Beschränkungen.
Vielleicht ist das dann auch genau der Pop-Faktor sozusagen, also der es verkäuflich macht, der Angst quasi verkäuflich macht, weil wir es brauchen. Also weil wir uns das ja irgendwie auch wünschen und das so eine ganz elementare Zugangsform zu sein scheint, ja, zu einem eigenen Ich. Ich habe jetzt gerade überlegt, während du gesprochen hast, ob mir aktuell ein Film einfällt, in dem ich das überhaupt so spüren könnte. Also wo ich sage, okay, da habe ich so etwas. Und es fällt mir extrem schwer. Ich glaube nicht, dass ich das in den letzten Jahren erlebt habe. Ich habe mich aber im selben Atemzug erinnert an einen Film, in dem das sehr wohl stattgefunden hat. Und der ist aber uralt, nämlich Blue Velvet. Wo über ja doch recht krude Bild-Tonschere sozusagen das geschaffen wird, dass man eigentlich, man sieht etwas, man hört aber was ganz anderes, weiß gar nicht, was das ist, hat auch keine Chance, das einzuordnen. Und es entsteht genau dadurch, ja, so ein unsicheres Terrain eigentlich, auf dem man sich bewegt und automatisch schlittert man in eine Situation hinein, die man nicht mehr kontrollieren kann und es entsteht Angst. Fällt dir was ein, was sozusagen in aktuellen Produktionen da eine Rolle spielen könnte oder was braucht man heute, um das überhaupt noch zu erzeugen?
Ich glaube, mit David Lynch ist man schon immer ziemlich weit. Ne? Also ich mache jetzt auch gerade ein Seminar in Siegen über Kafka und Lynch mit meinen Studenten, wo wir genau das versuchen, so ein bisschen rauszubekommen, dieses Moment der Verunsicherung, was daraus entsteht, dass man eigentlich bei beiden, bei Kafka wie bei Lynch, nicht mehr diese Chance hat, einen roten Faden durch die Geschichte zu ziehen. Man denkt immer, man müsste erkennen, wohin der Hase läuft und stellt am Schluss immer fest, dass der Hase schon weg ist, so ein bisschen. Ne? Und Ich bin nicht qualifiziert für die Frage, weil ich natürlich eigentlich immer schon als Literatur- oder Medienwissenschaftler Filme angucke mit so einer ganz eigenen Brille. Aber ein Film, der mich schon ein bisschen beeindruckt hat, ein bisschen länger her oder ganz lange her, ist auf jeden Fall Wenn die Gondeln Trauer tragen. Don't Look Now im Englischen aus den 70er Jahren. Ein ganz toller Traumafilm, der mit einem ganz fürchterlichen Schrei beginnt, oder zumindest in der Mitte von Donald Sutherland, einfach wo man über die Laute schon Angst bekommt. Ganz wichtiger Punkt, auch Angst hat was mit Hören zu tun, viel mehr als mit Sehen. Aktuellere Produktionen vielleicht, fand ich zumindest spannend, Blair Witch Project in seiner Art, wie er mit den Urängsten im Wald spielt. Und jetzt ganz aktuell haben zumindest meine Studenten behauptet, Paranormal Activity, der auch in einer gewissen Weise sehr ähnlich gemacht ist wie Blair Witch Project. Reizvoll von daher, dass da halt auch so eine ganz enge Kopplung von Ängsten und Medien stattfindet. Und es hat ein sehr selbstreflexives Moment. Gleichwohl ist es so, Literaturwissenschaftler wird auch nie mehr Bücher-Erotiker in dem Sinne sein können, weil er halt schon immer diese professionelle Schere im Kopf hat. Und so ist es bei mir halt eben auch, wenn ich Filme gucke, dass ich immer schon, dass da ein ganzes Skript abläuft und ich mich dann kaum noch in die Sachen so versenken kann, wie es eigentlich sein müsste.
Das ist ein endloses Thema, deswegen vielleicht trotzdem so eine Art Bogen zum einerseits heutigen Abend, andererseits vielleicht auch dem Gegenstand, deinem Forschungsgegenstand auch. Könnte es ein Szenario sein, dass die Menschheit irgendwann dieses biologisch, evolutionsbiologisch notwendige Moment Angst gar nicht mehr braucht und also auch nicht mehr haben kann?
Ich glaube, Kultur funktioniert immer so, dass es versucht, Angst auszuschalten. Gleichwohl ist Angst immer präsent, allein durch die ganz simple Tatsache, dass wir alle sterben müssen, dass wir alle uns irgendwann mit dem eigenen Tod auseinandersetzen müssen. Und dieses Faktum, nicht zu wissen, was danach ist, und sich damit auseinanderzusetzen, dass wir alle dann irgendwann nicht mehr hier sind, macht Angst. Das ist einfach so. Und ich glaube, Kultur versucht immer, so Geschichten zu erfinden, sei es religiöse Geschichten, sei es technische Geschichten die Einfrierung des Körpers und diese Möglichkeit, irgendwann wieder aufgetaut zu werden, was auch immer, versucht immer Geschichten zu erfinden, die dieses Moment des der eigenen Todesangst zum Verschwinden zu bringen. Aber es funktioniert eben nicht. Und deswegen hat Angst dieses Spannende, dass es auf der einen Seite natürlich irgendwie sehr hemmend sein kann, sehr passiv machen kann, auf der anderen Seite aber auch ohne Angst, glaube ich, kulturelle Entwicklung, Dynamik gar nicht vonstatten gehen würde. Ein berühmter Philosoph, Blumenberg, hat einmal gesprochen davon, dass man die Arbeit am Mythos begehen müsste. Ne? Und der Mythos ist halt schon so eine Möglichkeit, kulturelle Erzählungen zu kreieren, die uns ein Stück weit von dieser Angst distanzieren. Und der Mythos ist gleichzeitig eine Metapher dafür, dass wir im Prinzip Kultur immer darum betreiben, Geschichten zu erfinden, Dinge in eine Ordnung zu bringen und uns irgendwie diese Unfasslichkeit dessen, was irgendwann mal nach dem eigenen Tod passiert, ein Stück weit vom Leibe zu halten. Und das wird nicht verschwinden. Die konkreten Geschichten werden sich ändern, aber diese Notwendigkeit, Geschichten zu erzählen, die wird sich nicht verändern.
Das ist schön. Schön. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch ganz lange darüber weiterreden, weil ich habe auch gerade das Gefühl, dass eben genau dieses, was ist daran schön oder nicht schön, für mich seit meiner Kindheit ein Problem darstellt, wenn mir Leute erzählen, das müsste doch so und so sein und ich eigentlich immer nur dagegen arbeite, also um diesen Prozess offen zu halten. Ich vermute, damit es spannend bleibt, ich kann es gar nicht sagen. Kafka war für mich einer der ersten Autoren, der mich gefesselt hat, weiter Borges und so weiter. Also genau dieses immer wieder Türen auf, es nicht zu machen, die heile Welt ist die letzte. Da passiert eben auch nichts mehr und interessiert mich nie. Lars Koch, schönen Dank für dein Kommen.
Ich bedanke mich auch.